Liebe Freunde, es ist jetzt schon der dritte und letzte Abend. Morgen dann noch der Gottesdienst über die Zeichen der Endzeit, wird der Herr willen und wir leben. Wir wissen ja nie, ob wir den nächsten Tag erleben, wir können heute Nacht abgerufen werden. Deshalb ist es für mich nicht nur eine Floskel, sondern immer ernsthaft gemeint, wenn ich sage, morgen soll der Herr willen und wir leben. Ich hatte auch schon manchmal Situationen, dachte ich, ich ersticke jetzt oder es bleibt das Herz stehen, dann hat man sie uns stechen. Weiß nicht, ist es jetzt der letzte Augenblick? Und so sind wir immer nur eine Handbreit vom Tod und von der Ewigkeit entfernt. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand nahe dem Tod war und nochmal zurückgekehrt ist. Es gibt auch Menschen, ich habe schon kennengelernt, die lagen im Koma einige Zeit und sind dann praktisch nochmal belebt worden. Und sie leben ihr Leben ganz anders, nachdem sie schon gemerkt haben, wie schnell das vorbei sein kann. Man lebt dann viel bewusster und hoffentlich dann auch mit Gott, dass man auch vorbereitet ist, wenn es in die Ewigkeit geht. Das Thema heute Abend lautet also, ist mit dem Tod alles aus und wie komme ich in den Himmel? Ich habe diese zwei Themen zusammengelegt. Es gehört ja zusammen, wir wollen ja nach dem Tod weiterleben beim Herrn und nicht in der Verdammnis irgendwo enden, auch nicht in ewigen Qualen, sondern in ewiger Freude bei Gott sein. Und ich möchte lesen zu Beginn eine Stelle aus 1. Korinther 15. Es ist ja das bekannte Kapitel über die Auferstehung. Es wird erstmal hier nachgewiesen, dass Jesus auferstanden ist. Eine ganze Liste von weit über 500 Zeugen wird genannt. In 1. Korinther 15, dann wird betont, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist unsere Predigt vergeblich, aber nun ist Christus von den Toten auferstanden und der Erstling unter denen geworden, die gestorben sind und die ewig leben. Und in Vers 32 heißt es jetzt, 1. Korinther 15, 32, zweite Hälfte bis 34 lese ich. Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht verführen. Böser Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch rechtschaffen, nüchtern und sündigt nicht. Denn einige haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich zu eurer Schande. Und nachher noch Vers 42 bis 44. Da geht es um den Auferstehungsleib, mit welchem Leib wir auferstehen werden. Da heißt in Vers 42, es wird gesät, also der irdische Leib jetzt, in Vergänglichkeit, der ist vergänglich, und wird auferstehen in Unvergänglichkeit. Der ewige Leib ist unvergänglich, der Herrlichkeitsleib. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird ein natürlicher Leib gesät und ein geistlicher Leib wird auferstehen. Gibt es einen natürlichen Leib, dann gibt es auch einen geistlichen Leib, der in Ewigkeit weiter existiert. Nun ist mit dem Tod alles aus. Diese Frage berührt letztendlich jeden Mensch. Viele verdrängen es. Der Tod ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Auch wenn ein Abend so überschrieben ist, trauen sich viele nicht eine Veranstaltung, weil sie den Tod wegschieben von sich. Und auch ältere Menschen, selbst wenn sie schon viel näher nach menschlichem Ermessen an der Schwelle des Todes stehen, schieben das gern weit von sich weg. Ja, ich werde noch lange leben und was sich alles einreden. Und dabei weiß kein Mensch, wann sein letzter Tag da ist. Wir wollen auch heute keine Angst machen, wir wollen nur realistisch sein und wissen, wir haben keinen ewigen Bestand in dieser Welt, die Gott auch wunderbar geschaffen hat, aber durch den Sündenfall ist ja die Vergänglichkeit, der Tod hineingekommen und die Existenz ist begrenzt. Nun möchte ich einmal mit uns betrachten drei Grundansichten von Menschen bezüglich der Frage, was kommt nach dem Tod. Die erste Antwort lautet, mit dem Tod ist alles aus. So sagen viele Menschen. Es ist die Antwort der Menschen, die nur glauben, was sie sehen mit ihren geschaffenen irdischen Augen. Was ist der Mensch? Fragen sie. Bloß ein Häuflein Dreck. Auf dem Friedhof sieht man, was aus ihm wird. 2 Meter unter dem Boden, verfault alles, bleiben vielleicht noch ein paar Knochen übrig. das war's dann. Ja, so mit dem Tod ist alles aus. Der reine Materialismus. Es gibt nur die Materie, das Stoffliche. Es gibt nichts Ewiges, Geistiges. Und ein Bekannter sagte mir nach einer Beerdigung, was soll das ganze Arbeiten und Sorgen? Nachher fressen doch alles die Würmer. Das Leben ist so sinnlos. Ja, der Mensch schafft und rackert oder vielleicht auch nicht, wenn er keine Arbeit hat, je nachdem. Aber jedenfalls, man lebt so von Tag zu Tag, von Vergnügen zu Vergnügen. Man wacht auf mit dem Rausch, aus dem Rausch mit dem Kater. Und wenn das immer so weitergeht, das ist alles sinnlos. Und deshalb sind so viele Menschen heute süchtig. Süchtig ist der Mensch, der etwas sucht, aber an der falschen Stelle sucht, nicht bei Gott den Frieden findet, die wirkliche Befriedigung des Herzens, Befriedung kann man auch sagen, des Herzens, sondern er sucht dann an irgendwelchen dunklen Quellen, an der Drogennadel, an der Zigarette, am Alkoholrausch, an Internetsucht, an Sexsucht und was es alles heute gibt, auch Spielsucht, auch Sucht nach Süßigkeiten, es gibt tausend Dinge, wo Menschen sich betäuben und vor der Wirklichkeit davonlaufen. Anstatt in Gott die Antwort zu finden, werden sie von irgendwelchen Suchtmitteln abhängig. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wo steht das? Wir haben es gerade gehört. In der Bibel. Aber das ist nicht der Wunsch Gottes, sondern das ist ein Zitat aus dem Munde der ungläubigen Menschen. Die denken und reden so. Möglichst viel hier mitnehmen. Nach mir kommt die Sintflut sozusagen. Ja. Habt ihr auch schon so gedacht? Wenn alles vergänglich ist, wenn nach dem Tod nichts mehr kommt, dann muss man dieses Leben so richtig genießen. Voll auf die Pauke hauen, Fasching, da lässt man dann, Entschuldigung, die Sau raus, ja, und nachher Aschermittwoch kann man ja wieder Buße tun. Das ist in katholischen Gegenden sogar als Ritual angeführt worden. Und da wird mit der Sünde sozusagen alles auf die leichte Schulter genommen, nachher kann man ja wieder Buße tun. Dann kommt das Bußsakrament, Eucharistie, und da kann man dann schön bereuen. Aber in der Bibel steht, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir können mit der Sünde nie spielen oder spaßen oder Gott irgendwie so zum Hampelmann degradieren, der einfach vergeben muss, wenn wir nur schön brav dann wieder sind nach den paar Tagen. Nein, es ist jedes Mal ein Grund, getrennt sein von Gott, die Sünde, und es führt, wenn wir nicht wirklich sie von ganzem Herzen bereuen, zur ewigen Verlorenheit. Jede Sünde. Und schon eine Sünde trennt uns von Gott. Und allein weil der Herr Jesus Christus gekommen ist und stellvertretend für uns Buße getan hat, das heißt am Kreuz von Golgatha durch sein Blut alles Böse aus unserem Leben abgewaschen hat, allein deshalb haben wir einen Zugang zu Gott, dem Vater. Nicht, weil wir so gut wären oder weil wir so schön bereuen dann und so oberflächlich rituell nur, sondern nur wer von Herzen seine Sünden wirklich bereut und dem es wirklich von Herzen leid tut und der wirklich umkehren möchte davon und sagt, Herr, vergib mir, schenk mir Kraft, dem Bösen zu widerstehen, nur der hat eine Verheißung, in den Himmel zu kommen. Und der Herr möchte uns das schenken, wir brauchen es nur annehmen, dieses Geschenk. Ja, wir haben gestern gehört, es ist wie eine Eintrittskarte in den Himmel, was der Jesus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Wir können uns das nicht erarbeiten, dürfen es einfach im Glauben, und Glaube heißt im Vertrauen auf Gottes Liebe, annehmen. Glaube ist Vertrauen. Ja? Nicht, dass ich glaube, dass morgen das Wetter schön wird, sondern Glaube heißt eine feste Vertrauensbeziehung zu dem, der am allervertrauenswürdigsten ist. Das ist unser Herr und Heiland Jesus Christus, der uns so geliebt hat, dass er für uns in den Tod ging, aber auch herrlich auferstanden ist von den Toten und ewig lebt und der auch jetzt durch seinen Heiligen Geist mitten uns ist. Wir haben vorhin gebetet und ja, dass der Herr auch hier wirken kann an jedem Herzen. Und er hat es verheißen, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Diese Ansicht, die weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft, mit dem Tod ist alles aus, deshalb lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Damit ist jetzt nicht einfach gemeint, dass wir das alltägliche Brot zu uns nehmen, sondern es ist wirklich eine Verdrängung des Todes, indem man nur noch dem Irdischen nachläuft. Ja? Nur noch isst und trinkt und arbeitet und aufsteht und Vergnügen und Gott einfach verdrängt. Das ist die Situation und darauf folgt, wenn der Mensch nicht noch zu Lebzeiten umkehrt, das Gericht. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht, Hebräerbrief Kapitel 9. Dieses Denken, dieser grobe Materialismus führt auch zu Auswüchsen in unserer Konsumgesellschaft. Jeder trachtet nur noch danach, nicht zu kurz zu kommen. Und deshalb erstirbt auch die Liebe in so vielen Menschen. Ich gucke, dass ich für mich das Möglichste raushole. Und wenn der andere auf der Strecke bleibt, so denkt der radikale Materialist und Egoist. Es gibt leider solche Menschen heute auch. Es gibt aber auch andere Menschen, auch unter denen, die noch keine Christen sind, die durchaus humanistisches Empfinden haben, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Aber auch sie können sich nicht selber retten ohne Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Der Humanist, der gute Werke tut, das ist lobenswert, aber retten kann er sich damit nicht. Es geht nur, wenn jemand für uns in die Bresche tritt, der vollkommen gut ist. Wir sind nie vollkommen gut, immer nur ein bisschen gut, ein bisschen schlecht. Und es reicht aber nie aus, um uns selber den Himmel zu erarbeiten. Sondern von Natur aus sind wir sogar verdorben durch die Sünde von unseren Ureltern her, schon vom Paradies. Der Sündenfall ist kein Märchen, sondern Realität. Hat ja mal angefangen, die Menschheit, mit den ersten Menschen, und die wollten selber sein wie Gott. Sie wollten nichts von Gott wissen, wollten sich selber verwirklichen, haben von der Frucht der Erkenntnis gegessen und wollten dadurch gottgleiches Wissen haben und gottgleiches Wesen. Das konnte Gott aber nicht einfach so durchgehen lassen, sondern er hat sie aus dem Paradies, aus dem wunderbaren Urzustand ausgeschlossen und sie sind in die Vergänglichkeit dieser Schöpfung hineingeworfen werden und daraus folgt auch der Tod. Wenn wir das einmal lesen, ganz kurz möchte ich es betrachten, 1. Mose 3. Und das ist auch die Ursache des Todes. Sie haben also gesündigt, das heißt sich von Gott getrennt, indem sie sich selber an seine Stelle setzen wollten. Und dann ist die Folge 1. Mose 3 ab Vers 15. Hier spricht Gott. Ab Vers 14 lese ich, da sagte Gott der Herr zu der Schlange, hinter der sich ja Satan verborgen hat, der Teufel, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren auf dem Feld. Dein Leben lang sollst du auf deinem Bauch kriechen und Staub fressen. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen, also dem Schlangensamen, und ihrem Samen, dem Menschensamen, der Frau Eva, die Mutter des Lebendigen. Er, der Same der Frau, und da ist jetzt konkret der Messias, der Retter, der Christus gemeint. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier ist der Sieg auf Golgatha ausgesprochen. Jesus wird Satan besiegen am Kreuz auf Golgatha. Aber der Teufel wird ihn in die Ferse stechen, das heißt, den Herrn Jesus ans Kreuz bringen, auch dort noch verspotten, aber trotzdem ist Jesus der Sieger. Den Kopf zertreten, das ist stärker, als wenn nur in die Ferse gestochen wird. Und so wurde zwar Jesus gekreuzigt, aber zur Sühnung unserer Sünde. Aber er hat dabei der Schlange den Kopf zertreten. Und jetzt kommt die Folge dieses Getrenntseins von Gott. Zu der Frau sagte er, der Herr, ich will dir viel Mühsal schaffen, also Schmerzen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er wird über dich herrschen. Und zu Adam, also zum Mann, Adam, das heißt Erde, sagte er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sagte, du sollst nicht davon essen, deshalb sei der Erdboden um deinetwillen verflucht. Dein Leben lang sollst du dich mit Mühsal von ihm nähren. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, von der du genommen bist. Denn du bist Staub und sollst wieder zu Staub werden. Der Mensch, der irdische Mensch, ist vergänglich, wird wieder zu Staub. Unser Körper ist ja geschaffen aus Staub. Und Gott hat seinen Geist, Geist hineingelegt, Menschengeist. Und der Heilige Geist wohnt noch nicht die Menschen von Natur aus. Das muss man unterscheiden. Den Geist, den wir von Natur haben, den hat auch Gott geschaffen als menschlichen Geist in uns. Aber der Heilige Geist, das ist Gott in der dritten Person seiner Dreieinigkeit. Und der zieht nur in die Herzen der Menschen, die nicht nur einmal geboren sind aus dem Leib einer Mutter, sondern und durch den Samen des Mannes, sondern die geboren sind durch die geistliche Wiedergeburt. Die geistliche Wiedergeburt heißt, dass ein Mensch Jesus Christus im Glauben annimmt als seinen Erlöser und Herrn und dadurch in diesem Moment zieht der Heilige Geist in das Herz dessen, der nun gläubig geworden ist. Und der Mensch wird erneuert durch den Heiligen Geist, wird jetzt ein Kind Gottes. Von Natur aus sind wir Geschöpfe Gottes. Aber durch diese geistliche Wiedergeburt, nicht zu verwechseln mit der Reinkarnation, darauf komme ich gleich noch, diese geistliche Wiedergeburt ist eine Neuerschaffung des natürlichen Menschen durch den Heiligen Geist Gottes, sodass er jetzt ein Kind Gottes ist, dass Jesus durch den Heiligen Geist in ihm lebt. Und ich denke, einige von uns haben das schon erlebt, die heute hier sind. Wir können das bezeugen, dass wir neu geschaffen worden sind, aus Gott heraus. Und dadurch haben wir ewiges Leben bei Gott, sobald der Heilige Geist in unserem Herzen wohnt. Dann sind wir nicht mehr für die ewige Verdammnis bestimmt, sondern für die ewige Seligkeit und Herrlichkeit. Und deshalb ist das Entscheidende, dass der Mensch neu geboren wird. Aber nicht im Sinne einer Wiederverkörperung. Das ist das Missverständliche heute. Da hat der Teufel auch nicht geschlafen. Er hat den Begriff Wiedergeburt verfälscht zu etwas ganz anderem als das, was in der Bibel steht. Also nochmal, die Wiedergeburt, die uns rettet, das ist, dass wir Jesus annehmen als unseren Herrn und Heiland und dann zieht der Heilige Geist in unser Herz und wir werden verwandelt zu Kindern Gottes, die eine himmlische Hoffnung haben dürfen. Der Teufel aber hat die Wiedergeburt so etwas verfälscht, wo der Mensch immer wieder auf die Erde kommt, immer neue irdische Existenzen durchleben wird und auch durchleben muss. Es ist letztendlich ein Fluch in den fernöstlichen Religionen, wenn man immer wieder auf diese Erde kommen muss, bis man endlich vom Rad der Wiedergeburten befreit ist. Und das, liebe Freunde und liebe Brüder und Schwestern, das ist das Zweite, was viele glauben, was nach dem Tode kommt. Also das Erste war, viele sagen, mit dem Tod sei alles aus. Und das Zweite ist, viele sagen, mit dem Tod, nach dem Tod werden wir immer wieder neu verkörpert. Immer wieder neu verkörpert. Nun, so lautet etwa die Antwort der fernöstlichen Religionen. Hinduismus und Buddhismus, aber auch esoterisch-okkulter Strömungen, die im Westen entstanden sind, zum Beispiel Theosophie, das heißt Gottesweisheit, nicht zu verwechseln mit Theologie. Theosophie ist eine okkulte Pseudowissenschaft, so möchte ich es mal nennen, begründet von Helena Petrovna Blavatsky und Henry Steele Olcott und anderen Freimaurern. Und etwa auch die Anthroposophie, wer hat es schon mal gehört? Anthroposophie, ja, die Weisheit von Menschen, die sind bekannt durch die Waldorfschulen, durch Veleda-Medizin, durch Demeter-Landwirtschaft. Ich habe darüber meine Doktorarbeit geschrieben, über Rudolf Steiner, den Begründer der Anthroposophie und sein Bibelverständnis. Auch da wird die Reinkarnation, die Wiederverkörperung, manche sagen auch Seelenwanderung, gelehrt. Also man stirbt und dann der unsichtbare Teil des Menschen sozusagen wandert weiter und verkörpert sich dann nach einiger Zeit wieder in einem anderen Menschenleib, in einer späteren Generation. Das ist die westliche Sicht, die positive Sicht, dass man immer wieder als Mensch kommt. Während im fernöstlichen Bereich behauptet und gelehrt wird, dass man auch als Tier zum Beispiel wiederkommen kann. Je nachdem, welches Karma man sich erarbeitet hat. Schon mal gehört? Karma, das Schicksalsgesetz. Wenn du also viele gute Taten tust in diesem Leben, hast du eine Chance, im nächsten Leben als Prinz oder Prinzessin auf die Erde zu kommen. Wenn du viele schlechte Taten tust, so nach fernöstlichem Denken, hast du eine Chance, vielleicht als Regenwurm irgendwo in der Erde herumzukriechen im nächsten Leben. Ja, das wird wirklich so geglaubt. Und die Kühe werden auch nicht geschlachtet, weil der Glaube ist, dass gerade in den Kühen sich besonders viele Vorfahren inkarniert, also verkörpert hätten. Fernöstlicher Glaube. Nun, diese Hoffnung ist keineswegs strahlend und freudevoll. Man weiß nie, ob die guten Taten ausreichen, um die schlechten Taten zu überbieten, zu überwiegen. Ja, es ist wie so eine Waagschale. Auf der einen Seite der Waage liegen die guten Taten, auf der anderen die schlechten. Und wenn ich jetzt wieder eine schlechte Tat gehabt habe, neigt sich es wieder runter. dann wieder eine gute Tat und es schwankt dann immer so hin und her und es reicht letztendlich nie aus, weil schon eine schlechte Tat, ein schlechter Gedanke, so sagt es die Bibel, scheidet uns von Gott. Eure Sünden scheiden euch von Gott. Und wer nur ein Gebot übertreten hat, der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden, lesen wir in der Heiligen Schrift. Das heißt, nach biblischer Aussage kann das nicht funktionieren. Da reichen die Taten niemals aus, dass der Mensch aus dem Kreislauf der angeblichen Wiederverkörperungen, die es ja nach biblischer Aussage nicht gibt, reichen also diese Taten nie aus, um dort herauszugelangen. Ich möchte wiedergeben ein Zeugnisbericht von der ehemaligen Anthroposophin Christiane Grathenau. Sie hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Von Rudolf Steiner zu Jesus Christus. Ein Bekehrungsbericht. Sie war früher Anthroposophin, Anhängerin von Rudolf Steiner. Und dann hat sie Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland angenommen. Und sie schreibt, ich zitiere in diesem Buch Folgendes. Sie schreibt, dann erkannte ich zunehmend und erdrückend fühlbar, wie groß die Schuld war, die ich schon jetzt auf mich geladen hatte. Wie viel Schuld aus diesem Leben würde ich im nächsten Leben abtragen müssen? Konnte ich jemals auf ein Ende meiner Verkörperungen hoffen, dass es mal aufhört, dieses Rad der Wiedergeburten? Und sie schreibt weiter, es war ja nicht nur so, dass man in dem einen Leben die Schuld aus dem Vorangehenden abzutragen hatte, sondern es kam ja auch in jedem weiteren Leben neue Schuld hinzu. Ich würde wohl ewig wieder neu zur Welt kommen müssen, ohne Hoffnung, jemals vollkommen zu sein und in der geistigen Welt bleiben zu dürfen. Eine entsetzliche Aussicht. Und sie hat sich dann davon gelöst, wurde ein Kind Gottes, kommen wir gleich noch zurück. Aber wir sehen aus diesem Zitat, und es könnten viele weitere auch so sagen, die ehrlich sind vor sich und den anderen, daraus klingt die ganze Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit eines Menschen, der sich durch seine eigenen guten Werke, durch Karma und Schicksalsgesetz und so weiter, selber erlösen möchte und damit scheitern muss. Wie realistisch lesen wir in 1. Mose 8, Vers 21, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das heißt, der Mensch kann sich nicht selber erlösen, weil unser Herz da nicht ausreicht von sich aus, schafft es nicht. Und im Römerbrief Kapitel 3, Vers 10 steht zu lesen, und das ist eine Demütigung für jeden Menschen, der meint, er könnte selbstgerecht sein. Ja, da steht, da ist keiner, kein einziger Mensch, der gerecht ist, auch nicht einer. Und damit ist gemeint, nicht vor unserem menschlichen Maßstab. Wir halten uns vielleicht schon für gerecht von Natur aus. Aber nach dem Maßstab Gottes, der absolut heilig, perfekt, vollkommen und rein ist. Gott ist absolut heilig und rein. Und wir kleinen Menschen, wir können da nicht im Entferntesten an diesen Maßstab Gottes herankommen. Wenn nicht Gott selber uns die Brücke baut, um zu ihm zu kommen. Und das hat er getan durch seinen Sohn Jesus Christus, den einzigen reinen und sündlosen Menschen, der zugleich Gottes Sohn ist, auf diese Welt kam, das stellvertretende Opfer gebracht hat. Man hat ja schon im Alten Testament Lämmer geopfert, ja, durch die Sünde, das ist ein Geheimnis Gottes, wir können da nichts dran rütteln, das hat er so festgelegt. Die Sünde kann nur reingewaschen werden durch Sühnung, durch ein stellvertretendes Sühnelamm, also einen Sündenbock, kann man vielleicht sagen, der stellvertretend das auf sich lädt. Man hat im Alten Bund dann wirklich einen Bock genommen, einen Bock, der noch rein war, noch unbefleckt sozusagen, und hat dann die Sünde auf ihn gelegt und hat ihn dann hinaus in die Wüste getrieben, damit er dort sterben sollte. Das war eine symbolische Vorwegnahme des vollkommenen Opfers, das nur Gott selber in seinem Sohn bringen konnte. Auch die Opferung Isaaks durch Abraham war eine Vorschattung davon, wie man sagt, eine Vorankündigung, damit wir es richtig verstehen können. Aber Abraham musste Isaak nicht opfern, aber Gott hat dann seinen Sohn geopfert. Und dann merken wir, Abraham hat es fast das Herz zerrissen, was er da tun sollte. Er hätte es trotzdem getan aus Gehorsam gegenüber Gott. So hat er Gott vertraut. Hätten wir es auch getan? Ja, ich weiß es nicht. Aber Gott hat es getan. Er hat wirklich seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz sterben lassen für uns. Aber er hat ihn auch auferweckt und dadurch die Sühnung der Schuld, die Vergebung der Schuld geschenkt, indem das Blut geflossen ist am Kreuz auf Golgatha. und danach durch die Auferweckung von den Toten das ewige Leben uns geschaffen. Also die Schuld ist abgewaschen und dadurch können wir ins ewige Leben gehen und nicht in die ewige Verdammnis. Ich hoffe, es war verständlich. Ja, das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Deshalb das Kreuz von Golgatha. Da wird die Schuld abgewaschen. Alles Böse, alles, was wir verbockt haben in unserem Leben, wird da weggenommen. Wenn wir im Vertrauen das zu Gott bringen und nicht für uns behalten, sondern sagen, Herr Jesus, ich habe versagt, vielleicht habe ich mich vollkommen gehalten, ich bin's nicht, ich bin ehrlich vor dir, vergib mir meine Schuld, ich kann sie selber nicht tragen. Wenn wir die Schuld nicht vergeben bekommen, häuft sich ja immer mehr an, das wird ja nicht weggenommen, es wird immer mehr, jeden Tag mehr und mehr und mehr, und so können wir nicht zu dem reinen und heiligen Gott in die Ewigkeit eingehen. Und wer denkt, durch immer weitere Verkörperungen irgendwann mehr gute als schlechte Taten zu tun, der kommt in die Verzweiflung, in die Depression, so wie die Christiane Gradenau. Sie kann es nicht leisten. Nur Gott hat den Weg geschaffen, um uns reinzuwaschen, um uns zu erneuern und den Zugang zum reinen und heiligen, herrlichen Himmel zu ermöglichen. Die Reinkarnationslehre ist eine Lehre der Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit. Letztendlich kennt sie auch keine Verantwortung. Man muss nur einmal nach Indien gehen und das Elend anschauen. Es wird ja gesagt, wer als Bettler geboren ist, der hat es seinem eigenen Karma, der früheren Verkörperung zuzuschreiben, wo er mehr böse als gute Taten vollbracht hat. Ja, eine schreckliche Lehre. Und dann lässt man die Leute, es gibt zum Teil auch soziale Fürsorge, aber es kam viel durch Christen hin, ja, Mutter Teresa, obwohl ich da auch so meine Fragen habe ein bisschen, ja, die war mehr Humanistin als wirklich Christin. Aber jedenfalls durch solche christlichen Elemente und Einflüsse aus dem Westen hat man jetzt doch ein bisschen angepackt, die Leute von den Straßen geholt. Aber im hinduistischen Glauben selber ist er selber schuld an seinem Schicksal, der hier in der Gosse sitzt, weil er in der letzten Existenz so schlecht gehandelt hat. Ja, um einmal die Religionen miteinander zu vergleichen und gegenüberzustellen, möchte ich einmal ein Bild wiedergeben. Ein Mann fiel in eine tiefe Grube und er konnte sich selber nicht helfen. Da kam Konfuzius, der Begründer des Konfuzianismus. Das ist ja eine Religion, die sehr die eigene Leistung betont. Ja, ist im Grunde eine atheistische Religion, wo gelehrt wird, dass der Mensch sich selber hilft durch staatsmännisches Wirken und durch Arbeit und Einsatz, sehr aktiv, ja, aber im Grunde atheistisch. Und dieser Konfuzius kam also an diese Grube, sah den Mann und sprach, armer Mann, du tust mir leid. Warum warst du so töricht, so dumm, in diese Grube zu fallen? Wenn du wieder herauskommst, dann sei ja vorsichtig, um nie wieder hineinzufallen. Hat Konfuzius damit dem Mann geholfen? Nein, er hat ihm gute Ratschläge gegeben, ja, ihn zur Aktivität aufgerufen. Das ist die Religion des Konfuzianismus, gerade in China, im Fernen Osten, sehr verbreitet. Darauf kam ein anderer, ein buddhistischer Priester aus dem Buddhismus und hat auch seine Philosophie dem Mann in der Grube verkündigt. Er sagte, du armer Mann, wenn du 2/3 oder die Hälfte aus der Grube heraufkommen könntest, dann wäre ich vielleicht imstande, dich vollends herauszuziehen. Aber jetzt streng dich an, geh mal 2/3 oder die Hälfte heraus, ja, dann kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Ja, hat auch nicht wirklich geholfen. Hat die Philosophie der Selbsterlösung gelehrt, durch den 8-stufigen Pfad des Buddhismus, Yogangas nennen sich diese Stufen, wo dann der Mensch sich höher entwickelt und irgendwann ins Nirvana hinein sich auflösen kann. Aber der Mann schaffte es nicht, keinen einzigen Meter konnte er aus der Grube sich erheben. Und dann kam Jesus, Christus. Er hörte den Mann weinen und schreien. Und was tat Jesus? Gab er ihm auch gute Ratschläge? Nein. Er sprang in die Grube hinein und zog ihn heraus. Ja. Oder er legte sich so auf den Boden, dass er ihm die Hand reichen konnte und ihn herausziehen. Und er gab ihm auch keinen Vorwurf, sondern er sagte nur zu ihm, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Aber erst nachdem er ihm geholfen hatte. Das hat er ja getan in der Bibel jetzt, beim Beispiel der Ehebrecherin, die wirklich darüber sich die Reue empfunden hat, der das wirklich leid getan hat. Der Herr Jesus, er ist in die Grube gesprungen, er hat den Mann nicht hier verderben lassen. Und das ist auch die dritte Antwort. Die erste war ja, mit dem Tod ist alles aus. Die zweite ist, es kommt die dauernd neue Verkörperung. Und die dritte Antwort, das ist die Antwort von uns Christen aus der Heiligen Schrift. Und sie sagt, wir werden nach dem Tode auferstehen. Wir bleiben nicht im Grabe liegen. Und zwar, lieber Freund, liebe Seele, jeder Mensch wird auferstehen. Jeder Mensch. Es überrascht vielleicht jetzt, weil man denkt, ja, vielleicht nur die Christen, ne, die stehen halt auf in den Himmel, so nach ihrem Glauben. Aber die Bibel sagt uns, jeder wird auferstehen. Das klingt zunächst positiv, ja. Aber die Frage ist natürlich, wohin, wozu wirst du auferstehen? Was wird nach dem Tode geschehen? Ja, eine Stelle möchte ich dazu mit uns lesen, was unmittelbar nach dem Tode sein wird. Lukas Evangelium Kapitel 16. Lukas Evangelium 16, ab Vers 19. Da werden zwei Schicksale beschrieben. Und zwar ein reicher Mann und ein armer Mann. Der reiche Mann ist zugleich sehr unbarmherzig und ungläubig. Und deshalb ist das Schicksal, was er hier erleidet. Der arme Mann ist ein gläubiger Mann und deshalb erleidet er das andere Schicksal. Es hängt hier jetzt nicht allein von Armut und Reichtum ab. Aber es wird deutlich, der reiche Mann hat seinen Lohn schon dahin gehabt, der arme Mann nicht, aber er war gläubig. Und jetzt lesen wir, was der Herr Jesus hier erzählt. Lukas 16, Abvers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und kostbaren Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Also er hat das Leben in vollen Zügen genossen, ja? So wie wir gehört haben, 1. Korinther 15, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So hat er gelebt, oberflächlich. Es war aber auch ein armer Mann mit Namen Lazarus. Deshalb ist übrigens wahrscheinlich auch kein Gleichnis, sondern mehr als ein Gleichnis, weil ein Name hier vorkommt, also ein Tatsachenbericht. Also ein Mann mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür des reichen Mannes, voller Geschwüre, hat also im Leben, des irdischen Leben nicht schön gehabt, hat viel gelitten. Und der Herr Jesus sagt, und er hätte sich gerne von den Brotkrumen gesättigt, die vom Tisch des Reichen fielen. Hätte gerne, hat sie aber wohl nicht bekommen. Ja, der Reiche war wirklich unbarmherzig, ein ungläubiger, grausamer Egoist. Sogar die Hunde kamen und leckten ihm, dem Lazarus, seine Geschwüre. Und jetzt sind beide gestorben. Was geschieht jetzt nach dem Tod? Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Das ist noch alttestamentlich gesagt, ja, Abrahams Schoß. Im Neuen Testament würde das heißen Paradies. Das ist der Zustand bis zum jüngsten Tag, wo die Seligen sein werden. Auch zu dem Schächer, zum Verbrecher am Kreuz, der gleichzeitig mit dem Herrn Jesus gekreuzigt wurde und umkehrte von seinem bösen Weg. Der eine nicht, der andere kehrte um. Zu dem, der umkehrte, sagte der Herr Jesus, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Es ist neutestamentlich gesagt, was hier noch alttestamentlich der Schoß Abrahams ist. Also der Ort der Seligkeit. Man spricht auch jetzt in Fachsprache von Zwischenzustand bis zum jüngsten Tag. Aber auch da in diesem Zwischenzustand bis zur allgemeinen Totenauferstehung ist schon die Trennung vorhanden, von der wir jetzt gleich hören werden, zwischen Geretteten und Verlorenen. Also der Arme wird von den Engeln Gottes in Abrahams Schoß getragen, völliger Friede, Geborgenheit, Seligkeit. Der Reiche aber, der so unbarmherzig, grausam war, ungläubig, starb auch und wurde begraben. Da ist nicht die Rede von Engeln, nicht von Abrahams Schoß, nicht von Paradies. Begraben. Mit dem Tod ist alles aus, aber ist eben doch nicht, denn jetzt geht's weiter. Als er nun im Totenreich seine Augen aufschlug, ist die Überraschung für den Materialisten, er wird auferstehen, er schlägt die Augen auf, er lebt weiter. Und das nächste gleich, und in Qualen war, Augen aufgeschlagen und jetzt schon am Ort der Qual. Da sah er Abraham von fern, weit weg, unerreichbar für ihn, und Lazarus in seinem Schoß, in Abrahams Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarm dich über mich und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Denn ich leide Pein, ich leide Schmerz in dieser Flamme. Das ist eine Bezeichnung von großer Qual der verlorenen Menschen. Abraham aber sagte, denke daran, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Nun aber wird er getröstet und du leidest Pein, Schmerz. Und außerdem, so sagt Abraham weiter im Auftrag Gottes, sagt er das, außerdem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, also eine unüberbrückbare Schlucht, eine Grenze. Damit die, die von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können und auch die von dort nicht zu uns herüberkommen können. Es gibt keine Bekehrung mehr nach dem Tod, keine Rettung mehr nach dem Tod. Jetzt, in diesem Leben, ist die Entscheidungszeit. Man kann da nicht mehr wechseln von Himmel oder Hölle oder von Ort der Qual oder zum Schoß Abrahams oder Paradies, dieser vorläufige Zustand bis zum jüngsten Tag. Auch da ist schon diese Kluft. Die Zeit läuft übrigens weiter bis zum jüngsten Tag, bis zum großen Weltgericht, weil es heißt in der Offenbarung auch einmal, dass die Seelen der Märtyrer unter dem Altar rufen, wie lange noch, Herr, bis du unser Blut rächst an denen, die uns gemordet haben. Die Zeit geht also weiter, wie lange noch, Herr. Ja? Das ist nur als ein Hinweis für die Fachleute unter uns. Und dann hat dieser reiche, verlorene Mann, so arme reiche Mann, muss man sagen, ja, in Wirklichkeit ein sehr armer Tropf, eine Bitte. Jetzt denkt er plötzlich auch an seine Verwandtschaft, dass die wenigstens gerettet werden und nicht an diesen Ort der Qual kommen. Dann sagt er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn, nämlich Lazarus, ins Haus meines Vaters sendest. Er soll jetzt praktisch als Geist denen erscheinen, aus dem verstorbenen Reich wieder auf die Erde kommen. Und was soll er tun? Denn ich habe noch 5 Brüder. Er, Lazarus, soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Und die Antwort Abrahams? Abraham sagte zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, lass sie diese hören. Heute würde man sagen, sie haben die Heilige Schrift, sie haben das Wort Gottes. Sie sollen das lesen, hier haben sie alles, was sie brauchen zum Leben und Sterben. Hier steht alles drin über das ewige Leben, wie man in den Himmel kommt und nicht an den Ort der Qual. Und auch wir haben die Heilige Schrift, lesen wir darin, es ist unser tägliches Brot, die Bibel zu lesen und daraus geistliche Kraft zu beziehen. Ich möchte uns dazu wirklich ermutigen, es ist sehr wichtig für unser Seelenheil. Sie haben Mose und die Propheten, lass sie diese hören. Er aber, der reiche Mann, sagte, ein letzter Versuch noch zu Abraham, er sagt jetzt, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, dann würden sie Buße tun, dann würden sie umkehren. Also er will, dass ein sichtbares Zeichen geschieht. Zeichen und Wunder werden hier gefordert. Aber die Antwort Abrahams, die er im Namen Gottes ihm gibt, lautet schlicht und einfach, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, das heißt, wenn sie auf die Bibel nicht hören, dann werden sie auch dann nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Weil in der Bibel steht alles drin. Da steht die Auferstehung Jesu, da steht über die Auferstehung der Toten. Von dem Alten Testament ist es angedeutet, bei Mose und den Propheten und um wie viel mehr noch im Neuen Testament. Und hören wir darauf? Ist ganz entscheidend, dass wir nicht den Fehler machen, dieses reichen, verlorenen Mannes, der im Grunde ein armer Tropf ist und nicht ernst genommen hat, was im Wort Gottes auch für ihn schon damals gestanden hat. Wir werden auferstehen und es ist uns bestimmt, dann vor dem Thron Gottes zu stehen im großen Weltgericht, wenn wir nicht vorher uns zu Jesus gewendet haben. Vor dem Verdammungsgericht, da wird es dann so sein, das möchte ich auch lesen mit uns in Offenbarung 20, dass dann Bücher aufgetan werden. Und da kommen aber nur die Menschen hin, die nicht in Jesus Christus gerettet sind. Was wird mit denen geschehen? Offenbarung 20, das Gericht vor dem großen weißen Thron. Offenbarung 20 ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Das ist Gott, ja? Gott als der Weltrichter am Ende. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und für sie wurde kein Platz mehr gefunden. Die ganze Schöpfung wird abgebrochen und die neue Schöpfung kommt, der neue Himmel, die neue Erde. Dann sah ich die Toten, klein und groß vor Gott stehen, und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden danach gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, eingeschrieben im Buch des Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen, in die ewige Qual. Genauso wie dieser reiche, törichte Mann an diese Flamme, ja, erlitten hat. Was heißt das jetzt hier? Das heißt ganz klar, dass bei Gott alles, was in unserem Leben gedacht wurde, gesprochen wurde und getan wurde, alles aufgeschrieben ist. Heute kann man sich das noch viel besser vorstellen. Wir haben heute die Filmtechnik. Und es gibt ja Bereiche in Bahnhofsgegenden und so, da wird alles gefilmt, was da geschieht. Wenn einer einen überfällt und so, alles aufgezeichnet. Menschen können das anschauen, kontrollieren. Und bei Gott viel vollkommener. Er hat, jeder unserer Tage ist in sein Buch geschrieben. Sogar die, die noch kommen sollen und von denen keiner da war. Unser ganzes Leben steht vor Gott wie ein offenes Buch. Und es ist so, dass hier steht, jeder wurde gerichtet nach den Werken. Reichen unsere Werke aus, um in den Himmel zu kommen? Es werden ein paar gute Werke drinstehen, es werden auch viele Sünden drinstehen. Und wenn schon eine Sünde drinsteht, die nicht durch das Blut Jesu durchgestrichen wurde, dann wird sie uns von Gott scheiden. Den Menschen, der nicht Jesus angenommen hat, es wird ihn von Gott scheiden. Und der entscheidende Satz ist ja Vers 15. Es gibt noch ein anderes Buch, das ist das Buch des Lebens. Wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen, weil seine Werke, die aufgezeichnet sind, nicht ausreichen. War das verständlich? Das Buch des Lebens, was ist das? Das ist das Buch des Lammes, wie es auch genannt wird, das Buch Jesu Christi. Da stehen diejenigen drin, die sich ganz Jesus anvertraut haben, die gesagt haben, Herr Jesus, ich kann ohne dich nicht in den Himmel kommen, nur durch dich. Herr, erbarm dich über mich, vergib mir, erneuere mich, ich will dein Kind sein. Ich liebe dich, denn du hast mich zuerst geliebt. Du hast mich so geliebt, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, diese schrecklichen Qualen erlitten hast, die Dornenkrone, die Geißelung, die Hände wurden durch seine, die Nägel wurden durch seine Hände und Füße geschlagen, das Blut ist gelaufen. Aber es ist das Blut des Erlösers, das reine Blut, das uns reinwäscht. Ja. Und das gilt für alle Zeit, auch rückwirkend für die Menschen im alten Bund, die an den einzigen wahren Gott geglaubt haben und im Vertrauen auf den kommenden Retter geopfert haben, aber von Herzen diese Opfer gebracht haben. Sie werden auch gerettet, die Juden des alten Bundes und auch die aus den Heiden, die den einzigen Gott und Schöpfer verehrt haben. Und auch alle, die nach Jesus kommen, die sich auf sein Opfer auf Golgatha verlassen. Also die Erlösung, die Rettung am Kreuz gilt rückwirkend in die Zeit vor Jesus und auch nach vorne wirkend für uns bis zur letzten Menschheitsgeneration, die noch kommt. Ja, wenn jemand nicht gefunden wurde, im Buch des Lebens eingeschrieben, im Buch Jesu, der wurde in den Feuersee geworfen. Übrigens, wenn hier Vergangenheitsform ist, das ist ein prophetisches Futur, also oder eine, wie soll ich es jetzt sagen, eine prophetische Vergangenheitsform. Es bezieht sich natürlich auf die Zukunft. Es ist ein Stilmittel, dass es eben als Bericht hier wiedergegeben wird. Das heißt also, das wird dann so geschehen am Ende, wenn die Toten vor dem großen Thron Gottes stehen, vor dem weißen Thron, der völlig rein und heilig ist. Der Thron, vor dem kein Mensch genügen kann, wenn er nicht einen Fürsprecher hat. So wie vor Gericht, Jesus steht für uns dann ein als der Verteidiger, der uns frei spricht. Und wer jetzt schon zu Jesus gehört, der kommt gar nicht mehr in dieses Weltgericht. Der ist schon hindurchgerettet. Im Johannesevangelium heißt es, der kommt nicht ins Gericht. Nur noch vor das Preisgericht, 1. Korinther 3. Und da wird dann beurteilt, ob wir auf dem Fundament Jesus Christus als unserem Herrn wirklich Frucht gebracht haben. Das heißt, ob wir dort Holz, Heu und Stroh gebaut haben, also wenig ihm gedient haben, oder ob wir Gold, Silber und Edelsteine, symbolisch verstanden, darauf gebaut haben. Das heißt, ihm von Herzen, in Liebe, mit ganzem Einsatz gedient haben. Da wird schon ein Unterschied sein, da ist Gott auch gerecht, wie man ein sehr nachlässiger Christ ist, der gerade nur so hindurchgerettet wird, oder ob jemand auch ein eifriger Diener des Herrn ist. Aber wir erlösen uns nicht durch unsere guten Werke, möchte ich nochmal betonen. Wir tun aber die guten Werke aus Liebe zum Heiland heraus, weil er uns die Erlösung bereitet hat. Heute ist ein bisschen viel Lehrmäßiges, entschuldigt bitte, aber es ist einfach wichtig, dass wir die Zusammenhänge verstehen, was nach dem Tode kommt. Ja, ich muss jetzt auch wieder einiges kürzen und weglassen, was ich euch bringen wollte. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, der Tod kommt überraschend. Es gibt in der Bibel auch eine weitere Erzählung von einem Landwirt, einem Bauern, dessen Felder gut getragen hatten. Er hat die Ernte in die Scheunen gefahren, hat gemerkt, dass er größere Scheunen braucht. Dann hat er größere gebaut. Und als er damit fertig war, hat er gesagt, jetzt habe ich es geschafft, meine Seele, hat er zu sich selber gebetet, du hast jetzt Ruhe für viele Jahre, iss, trink und sei frohen Mutes. Und er hat sich so richtig gefreut jetzt auf diesen aktiven Ruhestand, wo er jetzt alles geleistet hat. Und in derselben Nacht, heißt es in der Bibel, starb er. Und was hatte er von allem, was er sich erworben hatte? Er konnte nichts ins Grab mitnehmen, hat nur ans Irdische gedacht. Ich hoffe, dass keiner von uns ein so kurzsichtiger Mensch ist, der nur an das Irdische denkt und die Ewigkeit vergisst. Rechnen wir damit, dass wir einmal sterben werden? Haben wir uns vorbereitet auf die letzte Reise, die jeden von uns ereilt? Dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte wiedergeben von einem König und seinem Hofnarren. Vielleicht kennst du eine oder andere schon. Ich möchte es mal so wiedergeben. Es war ja die Zeit, so im Mittelalter, wo man sich noch Hofnarren hielt. Und der Hofnarr hatte die Freiheit, die Wahrheit zu sagen, als einziger auf dem Königshof. Die anderen, die mussten ja sich unterordnen, aber der Narr hatte, wie man auch so sagt, die Narrenfreiheit. Der konnte dem König auch unverblümt die Wahrheit sagen. Es wäre schön, wenn es heute auch in der Politik, vielleicht im Bundestag, auch noch so etwas Ähnliches gäbe, wer unseren Regierungshäuptern die Wahrheit sagen könnte. Ja, und dann sagt man einfach, ja, er ist halt ein Narr, der kann das sagen. Ja, er hat es dann nicht ernst genommen, vielleicht dann doch ernst genommen, je nachdem. Und nun, eines Tages geschah es, dass der König dem Narren einen silbernen Narrenstab mit goldenen Glöckchen daran schenkte und zu ihm sagte, mein lieber Narr, du bist gewiss der größte Narr, den es gibt, aber falls du einmal einen treffen solltest, der noch ein größerer Narr ist als du, dann gib ihm diesen Stab weiter. Wenn du einen größeren Narren als dich findest, dann gib ihm diesen Stab weiter. Habt das euch gut eingeprägt, ja? Nun, dieser Narr trug jahrelang diesen Stab mit sich, hat keinen gefunden. Und bis er eines Tages erfuhr, der König liegt im Sterben. Was tat er? Er hüpfte in das Krankenzimmer und sprach zum König, mein König, ich höre, dass du eine große Reise antreten möchtest. Nein, ich möchte nicht, ich muss, antwortete der König. Oh, du musst, gibt es also doch eine Macht, mein König, die noch über den Großen der Erde steht? Nun wohl, aber du wirst doch sicher bald wieder zurückkommen, fragte der Narr. Nein, jammerte der König, von dem Land, in das ich jetzt reise, kehrt man nicht zurück. Nun, meinte der Narr, gewiss hast du diese Reise dann seit langem vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, in das du reist, königlich aufgenommen wirst. Der König schüttelte den Kopf und sagte, nein, das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit, diese Reise vorzubereiten. Einfach keine Zeit. Ich hatte immer so viel zu tun. Und dann wird der sehr nachdenklich. Keine Zeit. Was tat er danach? Er nahm seinen Stab, den der König ihm gegeben hatte. Mit welchem Auftrag? Wisst ihr das noch? Wenn du einen größeren Narren findest, als du selber bist, dann gib dem diesen Stab. Und er legte den Stab auf das Bett des Königs und sagte, mein sehr verehrter König, du hast mir befohlen, diesen Stab an den weiterzugeben, der noch törichter ist als ich. Nimm du den Stab. Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit musst und dass man von da nicht zurückkommt. Und doch hast du nicht Sorge dafür getragen, dass dir die ewigen Wohnungen geöffnet werden. Du bist nicht zu Gott gegangen und bist davon gelaufen vor Gott. König, du bist der größte Narr, hat er ihm gesagt. Aber für diesen König war das dann schon zu spät. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon die Entscheidung getroffen für die himmlische Herrlichkeit? Bist du schon ein Kind Gottes? Hast du Jesus Christus angenommen als den einzigen Weg zum Vater? Wir wollen ja niemand jetzt abkanzeln als Narr und so. Wir wollen niemand beleidigen. Ja, aber es ist einfach zum Nachdenken gedacht. Sind wir nicht vielleicht doch dumm und kurzsichtig, wenn wir das einfach hinausschieben und so tun, als gäbe es kein Weiterleben nach dem Tod? Als würde alles immer so weitergehen wie bisher. Ich sage ja, gerade bei uns in Deutschland ist der Tod eines der größten Tabuthemen. Darüber spricht man nicht. Die Leichenwagen sollen jetzt möglichst auch noch bunt angestrichen werden, dass man, selbst wenn der durch die Stadt fährt, überhaupt nicht erinnert wird an die Vergänglichkeit. Viele Menschen, es ist schrecklich, sterben in den Abschiebezimmern der Krankenhäusern, früher noch im Kreis der Familien und heute abgeschoben. Wie schrecklich. Ich hoffe, dass uns ein solches Schicksal erspart bleibt. Ja, ich wollte euch noch abschließend etwas sagen, wie es im Himmel aussieht, aber vorher noch kurz einige Beispiele von Menschen, die gestorben sind. Und zwar zunächst von einigen Ungläubigen und dann einigen Gläubigen. Was für ein Unterschied es ist, wenn ein Ungläubiger stirbt und wenn ein Gläubiger heimgeht. Stirbt oder heimgeht, schon da zeigt sich der Unterschied. Wirst du einmal sterben oder wirst du heimgehen zu Gott? Gottlose, nennen wir mal den bekannten Dichter Voltaire, eigentlich hieß er ja François-Marie Arouet, aber er hat in satanistischer Weise seinen Namen verdreht. Ja, die verdrehen ja den Namen, die Satanisten, und statt Arouet hat er sich Voltaire genannt, hat sicher jeder schon gehört. Und dieser Voltaire hat ein furchtbares Ende. Seine Krankenschwester sagte, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung, aber es war zu spät. David Hume, Hume geschrieben, das war ein Philosoph aus Schottland im 18. Jahrhundert. Auch er starb ohne Glaube an Jesus und er schrie beim Sterben, ich bin in den Flammen. Er hat die Flammen schon gespürt, schon bevor er die Augen zugemacht hat. Talleyrand, auch ein Franzose, da ist ja viel Atheismus, gerade in Frankreich auch bis heute, wirst du bestätigen können, lieber Bruder. Talleyrand, ein französischer Außenminister, rief, ich leide die Qualen der Verlorenen. Jetzt gehen wir mal nach England, Thomas Hobbes, Hobbes geschrieben, ein englischer Philosoph, erkannte am Ende, ich stehe vor einem furchtbaren Sprung in die Finsternis. Und jetzt nach Deutschland, der bekannte deutsche und hochgeehrte Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Er war kein Christ, bestenfalls Pantheist, also hatten alles, dass alles göttlich sei, so fernöstliches Denken, fernöstlicher Divan heißt eine Schrift von ihm. Er rief am Ende, mehr Licht! Er hatte nicht das Licht erkannt. Er rief nach mehr Licht, vielleicht war der Raum auch dunkel, ja, aber das wird als sein letztes Wort überliefert. Ich habe selber in Weimar schon in seinem Sterbezimmer bin ich schon gestanden. Und da hat er diesen Ruf ausgestoßen, mehr Licht. Und dann natürlich der große Zertrümmerer, Nihilist Friedrich Nietzsche. Weiß jemand, wie der geendet ist? Ich war schon in Sils Maria, in seinem Sterbehaus weiß ich nicht, aber dort hat er viele Jahre verbracht, hat auch den Zarathustra geschrieben, dieser persische Sonnenverehrer, Religionsbegründer, der Sonne verehrt, ja, Zarathustra. Aber nicht Jesus Christus. Den hat er nur nachgeahmt in einem Pseudo-Erlöser. Er war ja der Philosoph des Nihilismus, auch Inspirator unter anderem von Hitler und anderen Diktatoren. Und er, der sich selber als Antichrist tituliert hat in einer Schrift, oder dann sogar in seinem Wahnsinn als der Gekreuzigte, am Ende hat er ein Pferd angebetet und dann brach er zusammen und war den letzten 11 Jahre seines Lebens in geistiger Umnachtung. 11 Jahre in geistiger Umnachtung, nur auf dem Bett gelegen, im Lehnstuhl, aber Geist völlig abgestorben. Lenin, der Begründer des Leninismus, Marxismus, auch er starb in geistiger Umnachtung. Angeblich wird heute immer noch sein Leichnam im Mausoleum auf dem Roten Platz ausgestellt. Ich habe es auch schon da gesehen, aber wahrscheinlich ist nur eine Wachsfigur, die da drin ist. Jedenfalls auch er bat Tische und Stühle um Vergebung seiner Sünden. Alles Atheisten, die sie gestorben sind. Wie dagegen Gotteskinder heimgehen, auch dazu einige Beispiele. Auch als Ermutigung für uns, wenn mal unsere letzte Stunde schlägt, wenn wir Christen sind. Johann Arndt, vielleicht manchem heute noch bekannt, er hat sehr bekannte Werke geschrieben, die 6 Bücher vom wahren Christentum. Er starb im Jahr 1621 mit 66 Jahren. Und ich bringe hier ein wörtliches Zitat der Aufzeichnungen von den Hinterbliebenen, von seinem Sterben. Sie schreiben: Johann Arndt betete am letzten Abend seines Lebens mit besonderer Innigkeit, wobei er seine Augen geschlossen hielt. Plötzlich tat er seine Augen auf und sagte freudig: Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Als seine Frau ihn fragte, wann er diese Herrlichkeit gesehen hätte, erwiderte er: Eben jetzt habe ich sie gesehen. Welch eine Herrlichkeit ist dies, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen ist. Diese Herrlichkeit habe ich gesehen. Und es waren seine letzten Worte, danach entschlief er. Was für ein Unterschied zu Voltaire, diesem Spötter. Ja? Oder wer kennt noch August Hermann Francke, den Begründer der Waisenhäuser, einen führenden Vertreter des Pietismus? Er starb 1727 mit 64 Jahren. Damals sind die meisten nicht sehr alt geworden, ja, aber doch im Glauben verstorben. Über ihn wird Folgendes berichtet. Als der Gründer der Halleschen Waisenhäuser auf dem Sterbebette lag, hörten seine um ihn versammelten Angehörigen eine kostbar tönende Musik. Auch die Angehörigen haben es vernommen. Es war, als wenn die herrlichsten Instrumente mit einer hellen Stimme abwechselnden. Und als erklängen die Töne draußen an den Fenstern des Zimmers. Freudig leuchtete das Antlitz des Sterbenden, denn auch er vernahm diese Töne und sagte zu den Umstehenden, dass nun, dass seine Zunge Gottes Lob hier auf Erden nicht mehr singen könne, die Musik der Engel begonnen habe. Er fühlte diese himmlische Erquickung, nach der er sich so gesehnt habe. Mittags um 12 Uhr am 8. November 1727 folgte er still dem Zug der himmlischen Jubelklänge. Wollt ihr noch mehr solche Zeugnisse hören? Ich habe noch zwei weitere. Samuel Hebig, auch er war ein bekannter Missionar. Er starb 1868 mit 65 Jahren. Über ihn wird berichtet, dass er auf dem Sterbebette ausrief: Ach, das ist ja herrlich. Ich sehe wunderschöne Dinge. Dann breitete er die Hände aus und rief: Komm, mein Freund. Lächelnd gab er den Geist auf, indem er noch selber die Augen schloss. So möchten wir sicher auch einmal sterben, ja, dass wir so in Frieden heimgehen. Und gestern habe ich ein Beispiel berichtet, was der Evangelist Dwight Lyman Moody berichtet hat. Ja, erinnert ihr euch? Sehr bewegendes Beispiel, wo ein Mann nicht rechtzeitig Jesus angenommen hat, sondern ist auf die lange Bank geschoben. Und dieser Moody selber war ja ein Gotteskind. Viele tausende Menschen kamen durch ihn zum Herrn. Und er starb 1899 mit 62 Jahren. Und er sagte vorher über sein Sterben: Wenn einmal der Moody gestorben sein wird, dann bitte ich, dass man nicht Trauerkarten mit einem schwarzen Rand druckt, sondern dass man bei mir Karten druckt mit einem goldenen Rand, nämlich dass wieder einer in die Stadt der goldenen Gassen hinübergegangen ist. Und wie ist er dann gestorben? Der letzte Tag seines Lebens rückte heran. Niemand hatte sein nahes Sterben erwartet. Aus einem kurzen, anscheinend gesunden Schlaf erwachend, sagte er plötzlich in langsamem, gemessenem Tone: Die Erde tritt zurück, der Himmel tut sich mir nun auf. Der an seinem Bett sitzende Sohn hielt den Vater für träumend und wollte ihn wecken, aber Moody erwiderte: Nein, das ist kein Traum. Oh, wie herrlich, es ist wie eine Entzückung. Wenn dies der Tod ist, dann ist er lieblich. Hier ist kein finsteres Tal. Gott ruft mich und ich muss gehen. Nachdem er sich dann mit seinen Angehörigen unterhalten hatte, wie das Werk des Evangeliums nach seinem Heimgang weitergeführt werden sollte, lag er einige Zeit stille. Dann schien es, als ob er durch den Vorhang in die Ewigkeit schaue. Denn plötzlich rief er aus: Entschuldigung, das bewegt mich alles sehr, wenn ich das lese. Er rief aus: Heute ist mein Krönungstag, jetzt geht's zum Triumphieren. Nach diesem Tag habe ich seit Jahren ausgeschaut. Er war bei ganz klarem Bewusstsein, sprach noch von dem jüngst erlebten Heimgang seiner Enkel, richtete sich noch einmal auf, legte sich nieder und ging heim zu seinem Herrn. Das ist Moody. Und jetzt ganz am Schluss, ich habe ein bisschen überzogen, entschuldigt, noch die Antwort: Wie wird es im Himmel sein? Das wollte er sicher auch wissen. Können wir was darüber wissen? Wie wird es im Himmel sein? Die Bibel macht viele Aussagen. Ich habe hier viele Bibelstellen aufgeschrieben. Ich kann die jetzt nicht alle lesen. Ich möchte so zusammenfassend kurz sagen: Wie wird es im Himmel sein? Wir werden Gott schauen, ihn lieben und ihm dienen dürfen. Als Lohn erwartet uns ewige Freude, Seligkeit und Friede. Wir werden Gott mit allen Engeln loben. Wir werden einen neuen himmlischen Körper bekommen, der unverweslich ist, also der nicht mehr verfault, sondern der rein und voller Kraft ist. Wir werden reingewaschen sein durch das Blut Jesu Christi, der für uns am Kreuz sich selber dahingegeben hat. Wir werden weiße Kleider tragen. Die Hölle, der Tod und der Teufel und jede Art von Sünde können uns nicht mehr anfechten. Auch keine Krankheit mehr, kein Leiden, kein Hunger und Durst. Der Himmel ist ein heiliger Ort, in den nichts Unreines hineinkam. Es werden keine Mörder dort sein, außer natürlich, wenn ein Mensch wirklich noch umgekehrt ist zu Lebzeiten. Da hat der Herr Gnade für jede Sünde, außer die Lästerung des Heiligen Geistes. Das ist die einzige Ausnahme, die Bibel nennt. Aber jeder, der von seinen Sünden umkehrt, kann dorthin gelangen. Es werden also nur begnadigte Sünder, reingewaschene sein. Aber keine, die festhalten an ihren Sünden, wie etwa Mord, Okkultismus, Unzucht, Frevelei, Götzendienst, Lüge und so weiter. Wer daran festhält und nicht umkehrt, nicht die Vergebung Jesu in Anspruch nimmt, auf dem bleiben diese Sünden und er geht unerrettet in die Hölle. Für Gläubige aber gilt: Wir werden sogar Könige und Priester Gottes sein. Und wir werden Menschen treffen aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen und Nationen, die ebenfalls Jesus Christus angenommen haben als ihren Herrn und Erlöser. Wunderbar, ja. Ich war jetzt wieder in Israel zum 5. Mal und es sind sicher nicht alle gerettet, die man sieht, aber doch viele, die dahin pilgern, die sehen wollen, wo Jesus gelebt hat. Und man trifft da etwa in Kapernaum, der Stadt Jesu, ist immer besonders eindrücklich, direkt am See Genezareth, Menschen aus China, Menschen aus Indien, Menschen aus Afrika, Menschen aus Amerika, Menschen aus Europa, alle Hautfarben, alle pilgern sie jetzt nach Israel. Und wie wird es ein Pilgerstrom sein, den wir da im Himmel treffen werden, ja, wenn da alle wir wiedersehen dürfen, die auch so wie wir zu Jesus gehören. Das verbindet auch. Ja, ich treffe überall in jedes Land, wo ich komme, in jede Stadt treffe ich Geschwister und man ist sofort ein Herz und eine Seele. Ist das nicht wunderbar? Ja. Und die Bibel sagt auch, dass es für die Überwinder verschiedene Kronen geben wird. Die Krone des Lebens für erduldete Versuchung, die Krone der Freude für Missionare und Evangelisten, für Seelengewinner, die Krone der Gerechtigkeit für alle, die auf den Herrn, beim Warten auf den Herrn standhaft geblieben sind, die ihn nicht verleugnet haben, die Krone der Treue für alle Blutzeugen Jesu Christi. Solche Kronen. Und schließlich das neue Jerusalem. Die Stadt aus dem Himmel wird eine Schönheit und Reinheit besitzen, die mit menschlichen Worten nur angedeutet werden kann. Die Bibel spricht hier mit Symbolbegriffen von reinem Gold, von Edelsteinen, Perlentoren, mit vollkommenen Maßen und vor allem, dass Gott selbst ihr Licht ist. Es braucht keinen Tempel mehr, denn Gott und das Lamm, der Vater und der Sohn, sie sitzen auf dem Thron in der Mitte der Stadt und erleuchten sie. Und ich möchte schließen mit einem Zitat des bekannten Erweckungspredigers und Evangelisten Charles Haddon Spurgeon. Sicher hat jeder, der schon Christ ist, diesen Namen schon gehört. Und Spurgeon hat etwas ganz Entscheidendes gesagt über das himmlische Jerusalem. Er sagt, die Straßen aus Gold werden uns wenig beeindrucken und die Harfenklänge der Engel werden uns nur wenig erfreuen im Vergleich zu dem König in der Mitte des Thrones. Er ist es, der König, der unsere Blicke und Gedanken an sich ziehen wird, der unsere Liebe entfachen und all unsere geheiligten Gefühle auf ein Höchstmaß unaufhörlicher Anbetung bringen wird. Wir werden Jesus sehen. Und das ist das Größte und Gewaltigste und Schönste, wenn wir den sehen, der uns den Weg zum Himmel ermöglicht hat, indem er stellvertretend für uns ans Kreuz ging und siegreich auferstanden ist. Möge der Herr jedem von uns diesen Glauben schenken und erhalten bis zum Ende. Und wenn jemand hier ist, der noch nicht diese Heilsgewissheit hat, diese Freude, im Himmel sein zu dürfen, er darf sie heute empfangen, darf auch ein Kind Gottes werden. Deshalb veranstalten wir diese Tage, heute ist der letzte Abend, schiebe es nicht auf die lange Bank. Wir sind jetzt da, einige Brüder, auch Schwestern, die schon Kinder Gottes sind, wir sind gern bereit, mit euch zu sprechen, auch beim Imbiss oder wenn jetzt jemand nach vorne kommen möchte, nach dem Gebet. Wir werden offiziell abschließen, aber jeder darf zum Robert oder zu mir oder auch zum Heiner kommen oder auch zu anderen Geschwistern, die schon Kinder Gottes sind und sein Herz ausschütten und wir können beten zusammen. Wir können ja einfach erklären, wie man Christ wird, wie man mit dem Herrn lebt, wie man in den Himmel kommt. Nehmt diese Gelegenheit wahr. Wir wissen nicht, ob wir noch in einem Jahr nochmal diese Gelegenheit haben. Und wenn jemand sein Herz, wenn das Herz aufgegangen ist, dann verschließe es nicht. Es hängt wirklich das ewige Leben davon ab. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt darfst du kommen, wie du bist. Möge der Herr jedem schenken, dass er diese rettende Hand Jesu ergreift, rechtzeitig ergreift und diese ewige Freude im Herrn haben darf. Das ist mein Anliegen. Deshalb bin ich auch gern gekommen, diese Dienste hier zu tun. Ja, ich fahre nicht einfach zum Spaß durch die Landschaft, das kostet auch nicht viel Zeit und Kraft, aber es ist mir ein Anliegen und auch uns hier, dass wirklich Menschen auch diese Freude erfahren dürfen, einmal im Himmel zu sein und Jesus zu sehen in seiner Herrlichkeit. Amen. Jetzt möchte ich mit uns beten, ich möchte bitten, dass wir aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, und darauf freuen wir uns, dich zu sehen, der du uns so geliebt hast, dass du dein Leben für uns in den Tod gegeben hast, damit wir ewiges Leben im Himmel haben dürfen. Herr, und sollte jemand hier sein, der noch nicht diese Gewissheit hat, ob es ein Mann, eine Frau ist, jung oder alt, Herr, die Tür steht offen, dass man kommen darf, dass man das Herz ausschütten darf und ein fröhliches Herz bekommen darf in dir, Herr. Schenk du Gnade dazu, dass jeder das ergreifen möge, dass niemand unerlöst aus diesem Raum gehen muss, Herr. Segne uns alle und behüte uns weiterhin in dir. Wir rühmen und preisen deinen herrlichen Namen. Amen. Amen.